ja, auch Privileg, dass wir das so voll nutzen können. Ich bin halt auch mäßig auf dem Dorf, auf dem Moped geboren. Also ich bin halt motorisiert aufgewachsen.
Ich stell mir gerade vor, wie deine Mutter so auf der Simme, auf der Simson.
Hol sie raus und dann setzt ihr einen Helm auf.
So einen Helm, ich stell mir gerade vor.
Eigentlich hätte sie es auf Sächsisch gesagt. Hol es raus und dann Helm auf den Kopf und dann geht's los.
Kämpfer, warte, kannst du mal deinen Kopf gerade halten? Bist schon 2 Minuten alt.
Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Verifiziert. Sie ist eins der prominentesten Gesichter der progressiven Wiener New Wave. Musikalisch ist es irgendwie Cloud-Pop, aber wer braucht schon Genres? Zumindest hat sie keine szenetypischen Rap-Competition-Gedanken, obwohl sie viel in Rap-Medien und im Rap-Umfeld stattfindet. In der Draufsicht drehen sich ihre Songs um Heartbreak, Schlaflosigkeit, Karren, Kater und ADHS, worüber wir auch viel sprechen werden. Ich bin Fangirl und ich hoffe, ihr seid's oder werdet es auch. Ganz viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer neuen winterlichen, schneebedeckten Folge Homegirls. Hallo Veri, hallo Helene.
Hallöchen.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich muss ja sagen, ich lieb den kleinen Schneefall hier. Die Stadt ist ganz leise, die ist ganz weich, die ist ganz weiß. Und ich lieb's eigentlich nie, spazieren zu gehen, aber jetzt gerade, wo der Schnee fällt und die kleinen Ratten mit den Spatzen im Park kleine Schneebälle werfen, das ist einfach nur richtig schön.
Ich habe gestern im Schnee einen kleinen Fuchs gesehen in der Nacht, da war ich einfach wirklich, das sah einfach aus wie im dreamy Winter Wonderland.
Und es ist doch einfach so hell, ich habe irgendwie gar keine Angst
ja,
mehr.
Ja, voll, genau, es ist einfach hell, das tut das richtig ist, gut.
Ja.
Wie ist bei dir, Veri, bist du gerade in Wien?
Ich bin in Wien und es schneit nicht, aber in der Früh ist immer alles so ganz leicht mit Schnee bedeckt und ich liebe das auch sehr, ich mag den Winter voll gerne.
Ich habe Weihnachtssnacks mit. Ich brauche ganz kurz eure Top 3 Weihnachtssüßigkeiten.
Mm-hmm.
Ihr könnt gerne überlegen. Ich fange einfach mal an mit Zimtstern. Ist meine Top 1.
Ich glaube, wir führen dieses Gespräch jedes Jahr.
Aber es verändern sich Dinge.
Die Dinge verändern sich. Some things never change. Okay, Zimtsterne
sagst du? Zimtsterne auf der 1.
Nee.
Weiße Dominosteine auf der 2. Und auf der 3 so diese Lebkuchen, diese runden. Aber da muss ganz heller Zucker drauf sein.
Aha.
Das muss so... Mm. Crystal.
Die so
es gibt ja so Lebkuchen mit dunkler Schokolade.
Aha.
Geht gar nicht.
Okay.
Hasse ich.
Ich finde alles, was du sagst, ungenießbar.
Ja. Wirklich.
Fair.
Oh nein.
Was geht bei dir, Veri?
Also ich glaube, mein Platz 1 sind Linzerstangen von meiner Mama. Kennt ihr das? Das sind so,
nee.
Ich weiß eigentlich gar nicht, was das für ein, so ein heller Keksteig. Dann ist in der Mitte, also es sind so 2 Schichten, in der Mitte ist Marmelade und die Seiten sind in Schokolade eingetunkt.
Boah, das klingt ultra
das ist
geil.
Extrem geil. Und auf Platz 2 sind, glaube ich, die normalen Schokolebkuchen, die auch so ein bisschen weich innen sind.
Mhm.
Und Platz 3, boah, schwierig. Sicher auch irgendwas von meiner Mama. Meine Mama backt jedes Jahr so gefühlt 30 verschiedene Keksorten. Das ist ganz
Hammer.
Geil.
Ich habe gebrannte Mandeln vergessen.
Oh Gott, ja,
eins plus.
Ich finde es aber manchmal so, wenn du genau weißt, dass du gerade tatsächlich literally nur auf Zucker beißt. Ich finde, es gibt mir irgendwie so ein bisschen the ick. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich finde Nummer 1 Vanillekipferl ungeschlagen.
Oh ja.
Nummer 2, ich stehe krass auf Spekulatius. Finde ich richtig geil mit so einem Tee und dann so reinditschen und dann dieses breiige etwas.
In Hafermilch eintunken.
Ja, geil. Egal, aber Tee, Hafermilch, I don't care. Hauptsache es ist schon. Danke, Josi. Also nur weil ich deine Zimtsterne nicht mochte, musst du jetzt nicht Pisse aus meinem Weihnachtsgebäck machen.
Nee, hast du schon recht, tut mir leid.
Ich mag es einfach, wenn es so dann einfach literally, es ist schon gekaut. Du machst das kurz in das Getränk rein und it's literally already chewed.
Es ist schon verdaut praktisch.
Ist so. Und Nummer 3 würde ich sagen, boah, ich stehe halt so auf dieses Sandgebäck. Ne? Alles, was so Sandgebäck ist, also so ein sehr, sehr mürbiger Teig.
Mm-hmm.
Und auch mit Marmelade. Also ich finde einfach generell so Plätzchen mit Marmelade können einfach alles für mich.
Ja, ey, danke für eure erlesenen Tipps. Ich bin halt ein richtiger Winters-Foodie, ein richtiger Snacky.
Wenn ich bald nach Berlin komme und meine Mama schon gebacken hat, bringe ich was, falls ihr auch
ja,
da seid.
Ja, voll.
Da kann man dazu sagen, wir sitzen gerade Skype-mäßig zueinander zugeschaltet.
Genau.
Deshalb wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir uns in Real Life sehen. Aber bring auf jeden Fall die Plätzchen mit.
Mach ich.
Und als wir uns das letzte Mal treffen wollten, ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur noch mal ganz kurz zu den Plätzchen zurückkommen.
Ja.
Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, das mich auch sehr konsumiert. Ich finde es nicht einfach, vegane Plätzchen genauso geil zu machen wie nicht vegane Plätzchen, weil ich weiß nicht, was es ist, aber Butter Warum kann Butter so viel? Hm. Es ist hochgradig belastend.
Ja, das stimmt. Und aber ich bin es gibt auch echt, sorry fürs Reingrätschen, es gibt doch wirklich gute vegane Butter.
Also ja, ich benutze, also sag mir bitte welche, weil ich bin da auch vegan und ich backe die ganze Zeit halt nur vegane Plätzchen, aber ich finde dieses, dass es so im Mund zerfällt, das konnte bisher nur Butter.
Ja, ich verwende immer die Flora, heißt die, die gibt's bei uns beim Billa, vielleicht gibt's die bei euch bei Rewe, das weiß ich nicht.
Flora?
Ja, so heißt die Brand und die haben die einmal gesalzen und einmal ungesalzen und die kommt nah ran an
Flora Kuhbutter. Klingt für mich irgendwie mit irgendwas mit Scheide.
Ja, ein Menstruationsartikel.
Für mich ist es ganz nah an so Waschnüsse. So, so Produkte, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will, trotz dessen, dass ich irgendwie vegan bin. Es ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Ey, ich habe letztens einen krassen Vegan-Hack. Da habe ich Kichererbsensaft als Eiersatz benutzt, um mir einen Cocktail zu mischen.
Aquafaba.
Wow.
Ey, das war ein Cocktail. Was für Cocktail?
Das war ein Rum Sour.
Du hast einen Rum Sour mit Ei?
Na, da macht man so geschlagenen Eischaum. Kommt damit. Hast du einen guten Rum Sour getrunken? Es ist saulecker, weil du machst ein Drittel Zuckersirup, ein Drittel so Eispaß und Rum und Zitronensaft.
Warum Ei aber?
Für die Schaumigkeit. Der kriegt dann oben drauf so eine Schaumigkeit.
Mach doch Schlagsahne.
Das ist eklig, Alter.
Das ist was ganz anderes.
Das ist schrecklich, Alter.
Auf jeden Fall habe ich das durch Kichererbsen-Dinge ersetzt und es war ein übelster Skill. Also es war Kichererbsensaft ist einfach ein krasser veganer Ersatz für so schaumige Dinge. Was ist euer Hack?
Mein Hack? Boah, ich glaube, ich habe keinen richtigen krassen Hack, aber ich glaube, mein Go-To ist, ich benutze so diese Soja-Cuisine, einfach so wie Sojasahne sozusagen. Und ich habe so eine kleine Flasche zu Hause, das ist so ein Umami-Saft. Das ist einfach so eine Flüssigkeit, die hat so ein richtig, das sind einfach nur so fermentierte Gemüsesorten, Shiitake, Pilze, Zwiebeln, Knoblauch, alles fermentiert und davon halt dieser Sud mit Soja natürlich auch. Das heißt Yondu und einfach nur diese zwei Zutaten, diese Sojasahne und dieses Yondu, einfach das kann alles. Das ist die perfekte Soße für alles. Und das ist mein absoluter Lifehack. Und wenn mir irgendjemand was zu Weihnachten schenken möchte, bitte 12er-Pack Yondu. Dankeschön.
Magic.
Was ist dein Hack?
Boah, ich weiß nicht, was mein Hack ist.
Ich liebe auch, wie wir so hier die Dreierrunden immer alle Fragen immer so abfragen. Und jetzt du. Und du?
Ein Hack. Oh, ich habe einen Kaffee-Hack. Und zwar ist mein allerliebster Lieblingskaffee, beziehungsweise generell, glaube ich, mein Lieblingsgetränk, ist Eiskaffee, also ich mache mir meine French Press, dann mache ich ganz viel Eiswürfel in ein Glas, mache Kaffee rein und dann eine aufgeschäumte Vanillesojamilch. Das ist geil. So geil, weil es so
richtig gut.
Nicht zu süß ist, aber so ein bisschen, ist echt sehr tasty. Kann ich empfehlen.
Geil. Ey, das letzte Mal, dass wir uns sehen wollten, warst du gerade auf Tour, hast auch in Helene, meiner Heimatstadt Leipzig gespielt, danach noch in Berlin und ich wollte von dir wissen, was waren die Highlights der Tour und wie geht's dir jetzt danach?
Boah, die Highlights, das ist voll schwierig zu sagen. Ich glaube, es war die ganze Tour für mich ein Highlight eigentlich, weil ich so, also es war meine erste Tour und mir ist Live-Spielen bis vor kurzem voll schwer gefallen, also eigentlich bis Mitte Sommer, weil ich immer extrem Anxieties habe vor Auftritten und voll nervös bin und da richtig gestruggelt habe, auch ewig lange. Und bei der Tour ist das alles voll abgefallen. Es war sehr anstrengend. Es waren 9 Städte in 12 Tagen. Und wir waren nur zu viert unterwegs, wo man ja normalerweise auch ein paar mehr Hände bräuchte. Aber es war sehr schön. Und das, was mir da so geholfen hat, was so die Anxiety gelöst hat, war, dass ich bin immer nach der Show noch zum Merchstand gegangen, um mit den Leuten zu quatschen und Hallo zu sagen und die zu umarmen. Und dann habe ich gemerkt, wie süß mein Publikum ist. Und die waren alle so lieb und wholesome und dankbar. Und mir haben so viele Leute gesagt, dass sie sich noch nie so wohl auf einem Konzert gefühlt haben und so. Und das hat mir irgendwie so jede Angst genommen, weil mich das so gefreut hat, dass ich irgendwie da so einen Safe Space erschaffen konnte. Weil ich glaube, das war so das Highlight eigentlich. Und sonst die zwei Show-Highlights waren, glaube ich, Berlin und Wien, weil die auch beide to the fullest sold out waren. Und ja, das ist ganz, ganz verrückt gewesen zu sehen, wenn alle jedes Wort auswendig können und so. Jo.
Wie kam es denn, dass du dich entschieden hast, trotz deiner Anxiety so eine Tour zu spielen?
Es war ehrlich gesagt ein bisschen so, dass mir das einfach vorgeschlagen wurde von meinem Team und ich dachte mir, das gehört halt dazu, wenn man Musik macht, dass es halt schon auch cool ist, Live-Musikerin zu sein. Und ich dachte mir auch, dass, also ich habe das dann zugesagt und habe mir gedacht, dass, ich habe ja bis jetzt hauptsächlich Festivals gespielt und Support-Shows. Also ich war ja mit Casper auf Tour und mit Provinz und das ist halt nochmal was ganz anderes, weil da voll viele Leute sind, die dich nicht kennen oder nur ein, zwei Songs kennen und dann halt mal hinschauen, aber sich eigentlich kein Ticket kaufen würden. Und bei der Tour weiß ich halt, dass jetzt wirklich alle nur für mich da sind und die alle nur wegen mir da hinkommen. Und deswegen hat sich das irgendwie auch richtiger angefühlt. Und da habe ich mich dann auch schon drauf gefreut.
Aber würdest du sagen, es hat dir jetzt mit deinen Ängsten geholfen, diese Konfrontation und diese Routine?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man merkt eh generell immer wieder, dass so das beste Mittel gegen Anxiety ist, einfach zu machen. Ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, würde die Angst so viel stärker werden die ganze Zeit. Also eh bei allen möglichen Ängsten auch so, wenn es so Phasen gibt von Social Anxiety, wenn man einfach sich mal, also es ist natürlich nicht einfach, aber wenn man sich überwindet und ab und zu mal mit mehr Leuten rausgeht, merkt man erst, ah, es tut eigentlich eh voll gut, es gibt mir eh voll viel Kraft. Also ich glaube, so diese Konfrontationstherapie ist bei Ängsten eh das sinnvollste und schnellste Mittel.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Kollegin geführt, die auch Musikerin und Schauspielerin ist. Und sie hat zu mir gesagt, wir haben so über Neurodivergenz gesprochen, ADHS, Autismus und auf dem Spektrum sein sozusagen. Und sie meinte dann zu mir, dass sie gar keine Friends hat, die neurotypisch sind. Mhm. Und ich fand das so total spannend, weil dann habe ich angefangen so nachzudenken. Und ich war so, ey, das ist eigentlich voll krass, weil in unseren Kreisen habe ich das Gefühl, also vor allem, wenn man sich halt so in der Musikbranche bewegt, in künstlerischen Kreisen, generell in der Branche, in der man kreativ schaffend ist, mir ist fast keine Person eingefallen, wo ich sagen würde, die ist neurotypisch, also die ist nicht, hat nicht irgendwie vielleicht, und das ist so crazy, weil das verwässert sich ja dann auch. Dadurch, dass wir in dieser Bubble sind, haben wir das Gefühl, ja, jeder hat halt ADHS irgendwie gerade. Und so bedeutet das überhaupt noch irgendwas? Aber wenn man sich dann mal außerhalb dieser Kreativbranche bewegt, dann sieht man, okay, krass, das sind halt ultra viele Leute, die das halt nicht haben und halt sich halt gar nicht damit relaten können, wie sich das anfühlt. Wie ist es bei dir? Hast du noch Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, okay, die können null relaten mit dir und deinem Erleben von ADHS?
Also so in meinem musikalischen Team und Umfeld, also da gibt's wenige, die kein ADHS haben, so, oder Leute, wo ich
mir... Wir haben uns gefunden einfach.
Ja, voll. Ich glaube, es ist generell so diese, so die Kreativszene und so... Es ist ja auch, glaube ich, der perfekte Job eigentlich für ADHS, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber alle können sich ausleben. Es ist gut, dass man die ganze Zeit irgendwelche Gedanken im Kopf hat, die herumfliegen. Aber voll, also so außerhalb von meinem musikalischen Umfeld habe ich schon einige Freundinnen, die neurotypisch sind, aber dann trotzdem sich sehr gut damit auskennen und sich halt auch damit beschäftigt haben, dadurch, dass es halt einige Friends nicht sind. Genau, also es gibt jetzt niemanden, der oder die sagt, oh, das kann ich gar nicht nachvollziehen, bla, sondern da ist überall Verständnis da.
Du hast ja im März ein Album rausgebracht, das heißt ADHS, und da gibt es ja auch die Line, ich habe ADHS und einen Plattenvertrag, und in der nächsten Zeile auch, ich habe die Panic Attacks auf mein Album gepackt. Also du sprichst auf jeden Fall sehr offen darüber, und ich habe das Gefühl, auch wenn ich so Podcasts mit dir höre und das, was du auch in deinen Songs erzählst, dass ganz viele Leute in dem Moment, und so ging es dir ja, glaube ich, bei deiner Diagnose auch, denken, ah krass, ganz viel von dem, was du erzählst, kenne ich von mir selber. Und ich hatte vorhin, als ich einen Podcast von dir gehört habe mit Miri von Danke Gut, hatte ich so ein ganz krasses Erlebnis, weil da hast du von deinem Schulterzucken erzählt. Und auch in anderen Kontexten erkenne ich einfach so Symptome, ohne jetzt zu wissen, ich habe es nie diagnostiziert bekommen und glaube auch in vielen Bereichen nicht. Aber gerade so diese Zuckungen, ich hatte nie die Möglichkeit zu verbalisieren, was ich da habe, weil ich dachte, das sind so weirde Ticks, okay, was googelt man da? Und ich habe immer nur so das Gefühl, dass sich in mir so ein krasser Druck aufbaut und ich muss den über so Muskelzuckungen abbauen. Und vorhin hast du das so erzählt, dass du das mit Fuß oder Schulter hast oder so. Und da war ich so, ach krass, das erste Mal, dass ich das höre, dass das jemand sagt und dieses Gefühl nachvollziehen kann. Und ich glaube, dadurch, dass du darüber sprichst, hilfst du auch sehr vielen Leuten, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen und sich vielleicht auch im Zweifel Hilfe zu suchen oder so.
Ja, voll. Das war auch mein Ziel, weil ich ja eben auch die Diagnose erst bekommen habe, nachdem ich selber einen Podcast gehört habe von Angelina Berger. Sie erzählt so, wie sie sich fühlt, was sie so macht, wie sie so geht. Und ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt. Das war so crazy. Und davor war es halt auch, ich habe dieses Schulterding, habe ich so ewig lange schon. Und ich war bei so vielen Ärzten und Ärztinnen.
Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du hast. Ich habe das ja jetzt noch so runtergebrochen.
Also ich habe das mit der Schulter.
Mhm.
Oder, das ist halt so, also so habe ich es auch immer allen Ärztinnen erzählt. Ich habe so einen... Es fühlt sich dann so eingerostet an manchmal. Also sobald ich irgendwie versuche, mich zu entspannen oder ruhig sitze oder im Bett liege und eigentlich schlafen gehen will, kriege ich so ein enge Gefühl in meiner Schulter und in der Brust. Und dann muss ich das so knacken und so nach hinten zucken, damit sich das irgendwie löst. Voll, das heißt, irgendwie fühlt sich so eingerostet und eingeengt an. Und mir hat dann nie jemand helfen können. Also egal, wo ich war, bei OrthopädInnen, OsteopathInnen, die haben alle gesagt, ja, keine Ahnung, du hast da nichts. Also, was sollen wir machen? Und dann irgendwann, das war so im Lockdown 1, wo sich, glaube ich, sehr viele mit sich selbst mal mehr beschäftigt haben, habe ich halt gemerkt, dass ich das entweder in der Schulter oder in den Füßen habe, diese Rastlosigkeit, und habe halt dadurch gecheckt, okay, ich glaube, das ist gar nichts in der Schulter direkt. Also mittlerweile leider schon. Jetzt habe ich durch dieses Zucken eine Kalkschulter und ein bisschen Scheiß. Aber bin so drauf gekommen, dass das irgendwie vom Kopf auskommt. Und dann circa zur selben Zeit habe ich eben diesen Podcast gehört, wo Angelina Berger was Ähnliches erzählt hat. Und dann bin ich zu meinem Neurologen gegangen und habe ihm gesagt, hey, kann sein, dass ich ADHS habe. Und er meinte, ja, stimmt, völlig klar.
Oh nein, Alter, boah, das ist so hart.
Und ich dachte mir nur, wow, danke, ich bin 25 Jahre alt. Schön, dass ihr das jetzt checkt. Mhm. Genau, aber
wie
jetzt weiß
ich. Was hat das verändert so in deinem Erleben von der Welt? Also du hast auch schon vorher mal gesagt, dass es dir einfach geholfen hat, in dem Sinne zu wissen, okay, es gibt einen Grund dafür und ich bin nicht einfach weird, um dich zu zitieren. Mhm. Aber was hat es für einen Einfluss auf dein Leben danach gehabt?
Einen sehr großen tatsächlich. Eben wie du gerade gesagt hast, es ist so dieses, ich habe die Diagnose bekommen und habe mich davor auch schon sehr viel dann mit dem Thema beschäftigt. Und es gibt so viele Symptome. Ich finde, dass die Symptome eigentlich oft eher wie Personeneigenschaften sind bei ADHS. Aber so viele Dinge, bei denen ich mir früher gedacht habe, so, fuck, ich schaff's einfach nicht pünktlich zu kommen, egal wie früh ich ready bin. Wieso stresst mich das jetzt so und andere Leute nicht? Es waren ganz, ganz viele Dinge, wo ich mich selber voll fertig gemacht habe und mich halt irgendwie schlechter gefühlt habe, auch weil ich habe so als Einzige im Freundeskreis die Schule nicht fertig gemacht und nicht geschafft, weil ich einfach nicht lernen konnte. Und es hat mir so ein bisschen so ein Schuldgefühl genommen, weil ich halt so... Ich habe immer schon meine Kopfhörer 10-mal am Tag gesucht und früher habe ich mir gedacht, scheiße, ich bin so kacke, wieso kriege ich das nicht hin, dass ich die immer an dieselbe Stelle lege? Und jetzt suche ich sie zum 10. Mal und denke mir, ha, classic. Also es ist irgendwie nicht mehr so, ich mache mich selbst nicht mehr schlecht und bin nicht mehr so streng mit mir selber, seitdem ich das weiß, dass das halt einfach höchstwahrscheinlich vom ADHS kommt, genau.
Hast du Tipps und Tools bekommen, damit umzugehen oder Medikamente? Oder wie gehst du gerade damit um? Wie geht's dir in der Kunst damit?
Ja, also so generell im Leben hat es mir voll, also mir hat auch TikTok voll viel geholfen und generell im Internet so ein bisschen YouTuberInnen anzuschauen, die so ADHD-Hacks haben. Da gibt es halt super viele Tools, die mir voll geholfen haben. Was zum Beispiel so, das kann man ja eh auch machen, wenn man kein ADHS hat, aber so, es nennt sich Brain Dump. Und ich hatte immer schon so ein Problem, dass ich, wenn ich am Abend im Bett liege, kommt mir so eine riesige To-Do-List in meinem Kopf und so viele Dinge, über die ich noch nachdenken muss und die ich noch machen muss und die ich vergessen habe. Und so das Prinzip von Braindump ist, dass du dir einfach einen Zettel nimmst oder ich nehme immer die Notizen-App und schreibe alles auf. Und dann weiß ich so, ich habe es jetzt kurz mal aus meinem Kopf rausgegeben, aber es ist nicht weg, weil ich halt auch voll viel vergesse. Dann so ein anderes Tool unter Anführungszeichen ist halt, alles aufzuschreiben, wo man denkt, das könnte wichtig sein, weil viele Gedanken wieder weg sind nach einer kurzen Zeit, nachdem man sie hatte. Genau das hilft mir halt auch in der Musik. Mir fallen die ganze Zeit irgendwelche Melodien ein oder irgendwelche Zeilen. Und wenn ich mir die nicht notiere oder in Memos kurz aufnehme, sind die weg. So, und das zu wissen oder zu erkennen, dass ich sehr vergesslich bin durch das ADHS, hilft mir da halt voll, dass ich einfach das so als Tool habe, alles zu notieren und alles festzuhalten.
Wie ist es auf der Bühne so mit Text vergessen und mit sich alles merken können? Choreo, wann kommt wer raus? Wie bringst du dich vorher runter? Wie ist das bei euch?
Oh Gott, meine große Angst, Alter. Eigene Songtexte vergessen, Alter. Scheiße.
Auf der Bühne tatsächlich, also so die Texte merke ich mir fast immer, vor allem wenn ich halt geprobt habe. Wenn ich nicht geprobt habe, ist schwierig, aber dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn man mal einen Text vergisst. Aber das geht tatsächlich ganz gut. Ich bin davor, also so vor der Show, habe ich immer Todesangst, irgendwas zu vergessen oder irgendwas zu verpeilen. Und ich habe aber das Gefühl, dass sobald ich dann auf der Bühne bin, habe ich irgendwie keinen Platz mehr dafür, über irgendwelche Ängste oder so oder über andere Dinge nachzudenken, weil dann halt so der Hyperfokus nur auf der Show ist. Und deswegen funktioniert das eigentlich meistens gut. Nicht immer, aber das geht ganz gut. Aber ich bin trotzdem dadurch, glaube ich, auch noch mal viel mehr aufgeregt, weil es halt immer sein kann, dass irgendwas passiert oder dass man mal ein Equipment vergisst oder so.
Ich habe auch letzte Woche mit einer anderen Freundin über ADHS und Medikation gesprochen und sie meinte dann so, ja, ich nehme jetzt halt unterschiedliche Sachen, die mir dabei helfen, mein ADHS unter Kontrolle zu kriegen, damit ich funktioniere. Und ich habe das so gehört und das hat mir irgendwie so wehgetan, weil ich struggle auch mit ADHS schon seit ich klein bin und dachte mir dann aber so, es gab einen Moment, das war kurz nachdem ich herausgefunden habe, dass ich es habe, in dem ich richtig wütend und traurig geworden bin auch, in dem ich gesagt habe, so, ich wünschte, es hätte irgendjemand gecheckt, damit mir jemand hätte helfen können. Vielleicht hätte ich Chirurgin werden können oder irgendwie sowas. Das war so mein Gedanke, so scheiße, vielleicht hätte ich irgendwas machen können, was die Welt noch viel, viel positiver beeinflusst als das, was ich heute tue. Und dann hat mich aber dieser Satz so gepackt, dieses so, dass ich dann funktionieren kann. Und ich dachte mir so, es ist so schade, dass es halt dieses eine gibt, wie man funktionieren muss. Zum Beispiel eben auch in der Schule, also das, was du gerade gesagt hast, auch voll mit mir resoniert. So, ich hab so gestruggelt in der Schule, auch wenn ich jetzt nie ultra schlechte Noten hatte oder so. Aber ich habe halt immer irgendwie andere Wege finden müssen, um auf meine Noten zum Beispiel zu kommen. Zum Beispiel, dass ich im Abitur halt versucht habe, ganz viele mündliche Leistungen zu erbringen und dann, keine Ahnung, versucht habe, den vierten Test irgendwie zu umgehen, indem ich diese Prüfungsleistung doch nicht, whatever, mich rausdiskutiert habe oder was auch immer.
Ganz kurz vor der Prüfung noch schnell alles auswendig lernen.
Also ich konnte gar nicht lernen.
Okay. Ja.
Also bei mir war es wirklich so, entweder ich habe es verstanden und mir gemerkt, als ich es gelernt habe das erste Mal und gehört habe, aber mich hinsetzen und irgendwas wirklich auswendig lernen, Text lesen und das dann lernen, so das hat für mich nie funktioniert einfach, was auch hart war, weil ich habe ja dann auch noch studiert und das kam dann noch dazu. Also ich hatte mir die ganze Zeit gewünscht, so, warum gibt es denn nicht irgendwas, was besser zu mir passt? Warum gibt es denn nicht? Und ich meine, das klingt jetzt so widersprüchlich mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, aber ich meine, wir sind wirklich sau viele Leute. Wir sind so viele Menschen, die strugglen. Und die halt vielleicht auch KünstlerInnen werden, weil es halt so wenig Alternativen gibt. So, ja, man kann halt schwierig mit ADHS irgendwie, keine Ahnung, ein Jurastudium ballern, denke ich jetzt mal, ohne vielleicht, ich meine, ich möchte jetzt nicht so generalisieren, aber ohne vielleicht irgendwie medikamentös dann eingestellt zu sein, um in Anführungszeichen zu funktionieren. Aber ich denke mir auch so, was ist das für ein System, das uns nicht den Raum gibt, auch zu, in Anführungszeichen, funktionieren mit diesen neuronalen Abweichungen von der Norm.
Wie hast du es bei dir rausgefunden?
Ich habe mich einfach extrem intensiv damit beschäftigt.
Wie lange weißt du schon?
Ich würde sagen Anfang 2022, so die Dreh. Ja. Und ja, ich meine, ich habe ja auch Wirtschaftspsychologie studiert und so und weiß ja, wie solche Testverfahren gebaut werden und auch wie man diese Testverfahren durchführt. Ich bin ja keine Therapeutin, auch keine klinische Psychologin. Aber ja, ich hatte dann damals versucht, einen Termin zu bekommen in Leipzig, um die Diagnose zu machen, habe halt keinen Termin gekriegt. So.
Ja.
Dann war ich halt so, ja, dann scheiß drauf, dann beschäftige ich mich halt selber so intensiv damit, weil es ist ja nicht so, als ob ich ADHS haben will. Ne? Es ist ja nicht so, als ob ich mich hingesetzt habe und okay, ich suche jetzt irgendwie alle Beweise dafür, dass ich das habe, sondern man liest sich das halt durch und denkt sich so, oh shit, Ah, shit.
Ja.
Arsch. Ah, okay, ja,
und
Scheiße.
Ich muss aber auch sagen, ich hab vor der Diagnose noch so einen Test im Internet gemacht, den ich irgendwo herausgegoogelt habe. Und das war so ein ewig langer Fragebogen, den ich eben selber daheim gemacht habe, wo so alles voll zugestimmt hat, dass ich ADHS habe. Und dann war ich ein paar Wochen später bei der klinischen Diagnostik und es war einfach fast genau derselbe Fragebogen. Also ja. Ich glaube, man kann sich das ziemlich leicht eigentlich selber anschauen, wenn man sich dieses ganze Prozedere ersparen will. Und manchmal, ich glaube, in Deutschland kostet das ja auch was. Die Diagnostik weiß ich gerade gar nicht. Bei uns ist das for free.
Ey, ich finde es halt auch so crazy, weil das ist so...
Voll schlimm. Ich finde es unfair einfach. Und auch, wie du gesagt hast, die Welt ist halt sehr für neurotypische Menschen ausgelegt, was voll schade ist, weil, ja... Wir sind ja nicht die Einzigen. Ich habe auch mal so ein Video, ich weiß gar nicht mehr was, das war so irgendeine Show, wo eine Frau mit Asperger-Autismus geredet hat. Und das fand ich auch so spannend, weil sie gesagt hat, sie hatte ein Bewerbungsgespräch bei der Bank und war halt so in so voll gemütlicher Kleidung dort, weil ja niemand einem sagt, dass man sich da schön anziehen muss. Also weil ja keine Regeln ausgelegt sind. Und für neurotypische Menschen ist so... Klar, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, zieht man sich was Schönes an, aber wenn es dir keiner sagt und du das nicht checken kannst einfach, weil dein Hirn ein bisschen anders tickt, ist so, ja, die Welt ist für neurotypische Menschen ausgelegt.
Es ist ja total logisch, dass man mit gemütlichen Sachen zu sowas hingeht. Also,
ja, oder?
Sie ist ja die kluge Person dabei, weil wir uns irgendwelchen dummen gesellschaftlichen Normen zuordnen oder uns daran halten. Ich weiß noch, dass ich mich immer versucht habe, dagegen zu wehren, gegen dieses schicke Outfit-Dings, wenn man so wichtige Sachen macht oder so Catering arbeitet und immer so schick aussehen muss. Ich fand so Kleidungsvorschriften immer richtig bescheuert.
Ich bin auch so, ich frage mich auch, ob das so was Neurodivergenz-typisches ist. Ich bin halt so, ich will eigentlich, dass die Kleidung, die ich trage, dass ich die nicht fühle. Es darf nirgends drücken. Ich hasse das, wenn es irgendwo drückt, drehe ich durch. Meine Mutter hat mir erzählt, dass seit ich klein bin, ich immer so Strumpfhosen oder so Leggings vorne so aufgeschnitten habe, damit nichts wirklich, meine Mutter hat gesagt, mein ganzer Kleiderschrank war halb zerschnitten, einfach weil ich das nicht ertragen konnte.
Was soll das
irgendwo
auch?
Drückt, ja, drückende Kleidung ist auf jeden Fall. Aber das ist so spannend, weil ich habe eine einzige neurotypische Freundin. Eine. Ich habe wirklich mich die letzte Woche komplett... Ich habe mir richtig Gedanken gemacht, wer von meinen Friends ist neurotypisch. Ich habe eine einzige Freundin und sie ist literally die einzige Person, die ich kenne, die immer wieder Kleidung trägt, wo ich mir denke, wie kannst du das anziehen? Sie ist der Einzige, wo ich mir denke, das sieht so ungemütlich aus. Sie macht so Homeoffice. Ich liebe sie über alles, wirklich. Aber sie macht Homeoffice, nicht aber. Ich liebe dich über alles, aber du machst Homeoffice in unbequemer Kleidung. So we cannot talk anymore.
Doch, das finde ich aber schon eigentlich eine Red Flag, wenn man zu Hause ungemütliche Sachen trägt.
Nee, Mann, aber die sieht halt einfach immer, ey, ich glaube halt bei ihr, so, she doesn't care, so sie fühlt das nicht so krass. Und sie sieht halt immer hot aus dann und es stört sie halt nicht. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte ist, wie krass es mich nervt, dass halt auch ganz viel jetzt darüber gesprochen wird, so ja, mach mal jetzt keine Selbstdiagnose und sowas. Don't do that kind of. Ich bin halt so, Alter, das hilft den Leuten. Das hilft so krass. Also ich meine, alleine, was du jetzt beschrieben hast, dass du diesen Podcast gehört hast und gesagt hast, krass, ich bin kein Weirdo. Ich bin nicht die Einzige. Und das war ja auch das, was für mich so krass war, in der Schule irgendwie die ganze Zeit das Gefühl zu haben, so, hä? Warum funktioniert das für alle anderen und für mich aber nicht? So, bin ich weird? Bin ich nicht schlau? Also ich meine, und das wurde mir ja auch gespiegelt, ne? Also Lehrer haben mir auch gesagt, so, du bist nicht so intelligent. Ich glaube, das war der einzige, oder nicht so schlau. Ich glaube, das war so der einzige Grund, warum ich dann am Ende studiert habe, einfach nur um einen Ficker zu zeigen, zu sagen, so, ja, ich glaube, das war...
Aber das ist so mies, Mann.
Es ist voll schlimm. Das hatte ich auch ganz viel in der Schule, leider. So dieses, dass ich zu blöd für ein Gymnasium bin oder so, keine Ahnung, es ist so.
Voll.
Und ich finde, mich macht das auch voll sauer mit dem Thema Selbstdiagnose, weil so zwischen dem Moment, wo ich eben das erste Mal mir gedacht habe, oh mein Gott, ich glaube, ich habe ADHS, bis zur Diagnose selbst hat es auch noch ein bisschen gedauert. Und ich war mir aber eigentlich schon sicher. Ich habe jetzt nicht gesagt nach außen, hey, ich habe ADHS, und habe ich schon auf die Diagnose gewartet. Aber mir haben da schon diese ganzen Hacks aus dem Internet so sehr geholfen oder eben mit Betroffenen zu reden. Und ich denke mir halt so, Alter, wenn du kein ADHS hast und du schaust dir Hacks an zum Thema ADHS und die helfen dir, ist doch
ja,
geil.
Auf jeden.
So ist doch scheißegal, ob du ADHS hast oder nicht, solange es dir hilft und du dir damit was Gutes tun kannst.
Ich habe mich gefragt, das Album kam im März, du hast danach noch Features rausgebracht, jetzt kam noch ein Suzuki Swift Sport Remix. Was machst du gerade musikalisch als nächstes und was beschäftigt dich gerade thematisch, wenn du darüber schon reden möchtest?
Es ist voll schwer zu sagen, weil ich dieses Jahr tatsächlich sehr viel weniger Musik gemacht habe als die letzten 2 Jahre, weil ich mit der Tour beschäftigt war und weil ich aber auch seit dem Splash, das war ja Ende Juni, war ich einfach jedes fucking Wochenende in Deutschland auf Festivals. Also ich bin nirgends angekommen bis Anfang September. Deswegen hatte ich gar keinen Platz irgendwie, um richtig drüber nachzudenken, was ich machen will. Ich habe mir nach Stadtlabyrinth, habe ich mir lange gedacht, ich habe eigentlich voll Bock, mehr davon zu machen. Jetzt habe ich aber auch noch einen anderen Song, der in eine Drum-and-Bass-Richtung geht, mit jemandem gemacht, der wahrscheinlich auch bald rauskommt. Mm. Also ich bin da so voll, ich kann mich eh nicht auf irgendwas festlegen. Deswegen darf man gespannt bleiben, weil ich bin selber auch. Und ich glaube, es wird noch viel, viel Unterschiedliches kommen. Aber so thematisch alles Mögliche. So, das lasse ich noch offen.
Wollen wir in dem Zuge schon ein bisschen Mucke auf unsere Playlist packen, auf die ihr nach der Sendung alle gehen solltet, um unseren sehr guten Musikgeschmack zu zelebrieren?
Auf jeden. Juhu. Veri, hast du was Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht und zwar gibt es ja seit gestern Spotify Wrapped und ich habe meinen Platz 1 Song mitgebracht, der heißt Licorice von Big Pig. Und den habe ich, ich liebe die auch so sehr und ich habe anscheinend diesen Song das ganze Jahr lang gehört. Den würde ich gerne da drauf packen.
Das ist geil. Ich muss auch wissen, was mein Haupt-Most-Heard-Song ist.
Ja, ich liebe das. Ich finde, das beschreibt immer so gut, was die Leute so für ein Jahr hatten. So diese Top 5 Songs. Ich finde es immer so geil, mir das von Freunden und Freundinnen anzuschauen.
Ich kann mal sagen, meine Top 5 Songs sind alle von mir. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt.
Ich habe es nicht auf Instagram geteilt, weil bei mir mein Favorite Artist ist verifiziert.
Ja,
aber
bei mir halt auch.
Ich schwöre, es ist wegen Einsingen und so. Ich höre meine Musik nicht.
So, das ist nämlich genau der Punkt. Ich probe mit meinen eigenen Songs auf Spotify für Konzerte. Same. Und deshalb höre ich die dann so 20, 30 Mal hintereinander. Und das passiert halt, oder es sind KünstlerInnen aus unserem Podcast, die wir dann zur Vorbereitung pumpen. Aber es ist gar nicht das abgebildet, was ich in der Realität das ganze Jahr gehört habe. Außer, dass meine Main-Hauptstadt irgendwie Würzburg oder so. Münster. Ich hatte auch Münster.
Bei mir war es auch Münster. Das ist so weird.
Es waren bei fast allen Münster. Ich glaube, da hat Spotify sich irgendwie einen Gag erlaubt oder so. Keine Ahnung. Ich habe die meisten Übereinstimmungen mit Münster. Ja, soll ich einen Song draufpacken?
Mach mal.
Also ich war dieses Jahr bei einem unfassbar tollen Mine Open Air in Potsdam. Ich kann schon mal spoilern, das passiert nicht oft. Ich habe Krokodilstränchen geheult bei diesem Gig, weil sie so krasse Songs rausbringt. Und ein Song vom neuen Album Baum ist schon draußen und der heißt Ich weiß es nicht. Und ja, sie ist eine großartige Produzentin, Writerin, Mutter, Freundin. Ich liebe Mine und alles, was sie macht. Deshalb, dieser Song muss auf jeden Fall rauf. Ich mach gleich noch einen hinterher. Von unserem guten Freund Anoki, Irise, auch ein neues Release. Wunderschön, deep, geht um Familienzusammenhänge. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mit Nashi 44 noch einen Song produziert, der heißt Tränen im Treptower Park, weil wir den Ort zum Heulen nutzen. Hat sie einen Song drüber geschrieben. Was habt ihr noch? Ich habe ganz viel mit.
Du hast ganz viel mit, das ist gut, weil ich habe nur einen Song und ich glaube, weil ich komme gerade in meinen Spotify-Rap nicht rein. Aber dieser Song, das ist einfach der mich die letzten 3 Wochen immer wieder kurz rausgeholt hat, um mal ganz kurz zu tanzen und ganz kurz klarzukommen auf meinen Kopf. Und zwar Who Told You von Jay Huss und Drake. Ich den einfach so geil, der Vibe ist so nice. Ich kann immer dazu tanzen. Ich finde auch dieses Bild so nice, irgendwie so sagen, wer hat dir gesagt, dass Gangster nicht tanzen? So sogar mit meiner Waffe an meiner Hüfte tanze ich. So, ich finde das irgendwie so natürlich so ein bisschen cool. Gewalt verherrlichend so. Aber ich finde das irgendwie so, es ist irgendwie so ein süßes Bild, wie so ein paar Gangster einfach zusammen hocken und einfach so ein bisschen dancen. Finde ich so Muss immer mit tanzen.
Ja, das ist geil. Ich liebe auch immer diese TikToks, wo so Gruppen von so richtig männlichen Männern zu 1000 Miles tanzen und singen oder zu Unwritten von Natasha Bedingfield.
Das ist richtig geil. Alter, bin, Unwritten ich, muss ich auch noch drauf packen.
Ja, Unwritten
ist denn ein Banger. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf.
The rest will be unwritten.
Staring at the blank page before you
open up the dirty window. Let the sun illuminate the world that you cannot find. Das ist krass. Es wird ja sogar ein Gospel einfach am Ende.
Ich liebe diesen Song. Das ist
ein
so
krasser
geil.
Song.
Ja, ich will auch noch einen draufgeben von einem Freund von mir, den ich sehr underrated finde, aus Wien. Der heißt Kion und ist von den Punky Boys und der Song heißt Bolivenöl mit B am Anfang.
Was geht eigentlich in Wien, Alter? Viel. In den letzten Jahren gebärt ihr richtig vieles Krasses.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch, also ich habe generell das Gefühl, dass vielleicht, ich meine, vielleicht fällt mir das auch jetzt nur auf, weil ich selber in der Musik-Bubble bin und in der Musik tätig bin. Aber ich glaube, dass es vielleicht einfach viel mehr Möglichkeiten mittlerweile gibt, Musik zu machen, weil du kannst halt theoretisch, so, ich habe vorgestern einen Song aufgenommen übers iPad, einfach mit gratis GarageBand, so, und es klingt nicht scheiße, also theoretisch könnte man das sogar hochladen. Und ich glaube, dass
Warte mal, wie, du hast den aufgenommen. Hast du den da auch produziert und dann einfach, Entschuldigung, ins iPad eingesungen? Oder?
Nee, ich hatte den Beat schon voll und habe dann mit Apple-Kopfhörern ins iPad eingesungen. Und es gibt ja auch so USB-Mics, die gar nicht so teuer sind. Und was mir halt auch sehr stark auffällt, ist, dass immer mehr jüngere Menschen, also richtig viele Kids, sich einfach total früh schon mit Musikproduktion beschäftigen und so. Deswegen glaube ich, gibt es einfach jetzt gerade sehr viel. Und in Wien ist da eine sehr große Bubble schon entstanden, was ganz cool ist, in den letzten 3-4 Jahren.
Seid ihr in Wien sehr familiar untereinander?
Ja,
die Artists?
Ja, also Wien ist halt generell extrem klein und so in der Szene kennen sich eigentlich alle. Also wirklich alle, die euch was sagen, kennen sich. Und bei uns ist jetzt auch noch so das Ding, also wenn man jetzt so auch an Elli und Bibica oder Buntspecht denkt, da überschneiden sich halt auch alle Freundeskreise, weil es einfach nicht so viele Menschen gibt. Also in Wien sind viele Menschen, aber so die Musikbubble, ja, ist alles eine Family und alle sind voll supportive, das ist voll schön.
Richtig schön. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, was da alles gerade passiert. Und auch wie die Genres und Sounds sich so untereinander mischen und so. Mhm. Sehr spannend zu sehen, was da jetzt noch kommt. Und auch, was von dir noch kommt. Also hast du Songs rausgebracht, die du nur irgendwie ins iPhone eingerappt hast oder im Küchenschrank aufgenommen oder die...
Im Küchenschrank.
die ihr irgendwie Dobby. Auf dem iPhone produziert habt oder so?
Also ich habe früher... Also wo ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich es ja so absolut nicht ernst genommen und auch nicht ernst gemeint. Und da habe ich immer selber auf GarageBand am Handy irgendwelche Beats gemacht, die waren auch wirklich nicht gut und halt so voll den Scheiß reingerappt. Meistens dann auch so bei Homepartys mit Friends und habe die immer wieder auf Soundcloud hochgeladen. Und dadurch habe ich dann, ich habe einen Freund dann kennengelernt, der jetzt mittlerweile einer meiner besten Freunde ist und auch mein erster Produzent gewesen ist, der dann gesagt hat, hey, ich habe das auf Soundcloud gehört, das ist eigentlich voll geil, magst du mal zu mir heimkommen, ich habe so ein Studio. Und der hatte halt in seinem Schlafzimmer so eine Booth aus Spanplatten und da sind dann alle Spotify-Songs entstanden, die vor Schlaflos rausgekommen sind. Also das waren alles so Zuhause-Produktionen. Voll.
Ich finde es nämlich voll wichtig zu erwähnen, dass es eigentlich gerade sehr niedrigschwellig ist, Musik zu machen.
Voll.
Und dass es easy ist und dass ich da nur jeden zu ermutigen kann. Das ist jetzt echt kein ganz großes Zauberwerk mehr, irgendwie ein paar Demos zu machen und zu schauen, ob man es irgendwo ausproduzieren kann. Oder generell, wenn ihr Bock habt, so fangt einfach an mit günstigen Apps, macht's in euer iPhone rein, ist KI, macht alles möglich, macht eure Stimmen geil.
Ja, oder wenn du nicht produzieren willst, hol dir irgendeinen YouTube-Beat und rap da drüber. Das machen ja auch voll viele, das geht ja auch easy.
Yes. Voll. Es gibt noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich weiß auch, dass die schon angesprochen wurde, aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Und das ist, dass es bei dir sehr oft um... Autos geht,
so Autos,
um Golfs, auf Covern, in Songs. Und ist das deine liebste Art, dich fortzubewegen? Oder womit bewegst du dich noch gern fort?
Also ich glaube, meine Lieblingsfortbewegungsart ist Füße. Ich gehe sehr gerne.
Füße.
Aber ich fahre auch sehr gerne Auto. Ja, ich finde es irgendwie so, ich werde das in jedem Interview gefragt, warum das Auto so viel vorkommt.
Warum läufst du, Veri? Warum findest du Laufen so geil?
Ich habe jetzt seit 7 Jahren schon ein Auto und war auch so bei uns im Freundeskreis so die Erste, die ein Auto hatte. Und das hat mir irgendwie so, ich habe es von Anfang an einfach so geliebt. Und ich habe mich auch so ein bisschen dran gewöhnt und ich höre im Auto voll gern Musik und ich nehme im Auto auch voll gerne irgendwelche Skizzen auf, weil ich da voll viele Ideen bekomme. Und ich habe halt mittlerweile, mag ich die Öffis einfach nicht mehr so gerne, weil ich finde, das ist immer so die volle Reizüberflutung, wenn man in der Rush-Hour
Öffis fährt. Ja.
Und da ist es mir so viel lieber, dass ich, also Autofahren ist absolut nicht gut. Ich möchte auch nicht, dass alle jetzt mehr Auto fahren. Es ist eh scheiße. Aber ich bin halt so für meinen Teil trotzdem viel lieber in der Rush-Hour im Stau und bin im Auto und habe so meine 4 Wände um mich rum und bin da so für mich alleine und kann machen, was ich will und kann hören und sagen, was ich will, als in einer extrem vollen U-Bahn, wo unangenehme Menschen sind, wo es stinkt, wo es laut ist, wo ganz viel passiert. Deswegen mag ich das Auto sehr gerne.
Ich finde es nämlich voll den wichtigen Punkt, der in der ganzen Debatte, dass wir natürlich eigentlich viel mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen müssen, untergeht, dass das Auto für viele Personen so ein krasser Safe Space ist.
Voll,
und das habe ich auch.
Extrem.
So bei Panikattacken oder so, sobald ich mich in mein Auto retten kann, weiß ich, ich kann mich da hinlegen, ich habe kurz meine Ruhe. Und das hast du in Öffis halt einfach nicht. Und ich habe mich schon gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich meine, gerade in Berlin spitzt sich das halt so krass zu. Ich habe gestern erst wieder eine Story von einer Freundin von mir gesehen, Yuma, die sich in der U5 in Kacke gesetzt hat.
Oh. Oh
und so, es
Gott.
Ist einfach alles ungeil in Berlin
das
am U-Bahn
ist
fahren.
Nicht geil.
Und wie man, also neben so, ja.
Boah, ich würde sterben, Alter.
So hygienischen Dingen, wie man auch irgendwie so ein bisschen einen Raum für sich bekommt.
Ja,
ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber.
Für mich ist es auch eine Hygienefrage tatsächlich.
Für mich ist es eine Panikattackenfrage.
Ja.
Und dazu habe ich irgendwie sehr schlechte Erfahrungen auch mit Taxifahrern gemacht, die vor meiner Haustür warten und gucken, wo das Licht angeht im Haus und so. Und ich vertraue da einfach keinem mehr. Und das führt fast dazu, dass ich lieber sagen würde, was jetzt seltener passiert, dass ich betrunken ins Auto steige, als dass ich irgendwie anders nach Hause komme, was natürlich super beschissen ist und ich weiß das alles. Aber die Erfahrungen lernen mich, ich fühle mich in meinem
bitte
bekackten Auto
betrunken Auto fahren.
Ja, habe ich gerade gesagt.
Okay, ich will es ja noch mal sagen. Und du machst das aber auch nicht, oder?
Nein.
Okay.
Ist gut, dann nur noch.
Ist es aber bei euch bei uns gibt's voll den großen Unterschied in Wien zwischen Taxi und Uber, weil du ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es gab jetzt Änderungen, aber es war auf jeden Fall bis vor kurzem so, dass du bei Uber anfangen kannst zu arbeiten, direkt wenn du aus der Probezeit draußen bist. Und bei Taxi war es oder ist es so, dass du den Führerschein schon 10 Jahre brauchst. Und da ist halt so eine richtig krasse Prüfung vom Staat, wo du irgendwie jeden Straßennamen auswendig lernen musst. Und bei Uber ist es halt viel easier reinzukommen. Und deswegen habe ich so, also bei Uber habe ich sehr viele blöde Erfahrungen schon gemacht. Auch weil da einfach, glaube ich, es hängt schon auch damit zusammen, dass da einfach viel jüngere Leute auch arbeiten. Das ist so, ich rufe ein Uber und dann sitzen da 2 Typen drinnen, die mich dann fahren oder keine, also, oder sie fahren gegen die Einbahn oder bei Rot. Und bei Taxi habe ich eigentlich fast immer die Erfahrung, dass das so ältere Herren sind, die mich aber dann so tochtermäßig behandeln, wo ich mir auch immer sicher bin, die haben safe Kinder, die dann eher so behütend sind und wirklich schauen wollen, dass ich sicher nach Hause komme und nicht keinen Bock auf deren Arbeit haben und irgendeinen Scheiß zusammenfahren.
Ja. Ich will das überhaupt nicht verallgemeinern. Ich hatte auch richtig liebe Taxifahrer, aber nachts, wenn ich manchmal allein unterwegs bin, ist es mir irgendwie unheimlich.
Mhm. Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich mit Uber so viele gute Erfahrungen gesammelt, weil das ja für mich eine Möglichkeit ganz oft ist, mit Menschen zu connecten, die halt auch einen Migrationshintergrund und oft auch einen muslimischen Background haben. Und ich da so oft irgendwie so schöne, nette Begegnungen hatte mit, ja, irgendwie ganz special, so vor allem Männer, die traurig sind.
Mhm.
Und die dann irgendwie über, keine Ahnung, 2, 3 nette Fragen sich voll öffnen und irgendwie ihr Leid teilen und dann aber einem auch die Möglichkeit geben, irgendwie da so ein bisschen reinzureden und so. Ich habe wirklich richtig, richtig tolle Gespräche schon geführt und auch Momente gehabt, wo ich mir dachte, boah, ich wünschte, ich hätte das jetzt aufgenommen, weil das wäre das krankeste Sample. Also einer hat gesagt, so wirklich, das werde ich nie vergessen. Ich sitze immer mit vorne, weil mir beim Autofahren noch immer schlecht wird als Beifahrer. Deswegen versuche ich halt meistens einfach nicht Uber zu fahren oder Taxi oder whatever. Und wir haben uns über Gott unterhalten und darüber, was Glauben eigentlich so bedeutet. Und dann guckt er mich so an und sagt so zu mir, Wallah, ich glaube nicht an Gott. Und das hat mich so getroffen einfach. Bei Gott, ich glaube nicht an Gott, heißt das buchstäblich übersetzt so. Und ich weiß nicht, ich habe richtig Gänsehaut, weil es war einfach so, es war dunkel draußen und er war so traurig und er war so gebrochen vom Leben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit hatte, ihn in seinem Schmerz so ein bisschen zu sehen zumindest und ihm vielleicht 3 Minuten Halt zu geben. Aber ja, für mich ist es so ein bisschen auch das Ding, also ich bin halt so, ich finde es halt ganz eklig, in der U-Bahn oder wo auch immer ich bin, so Dinge anzufassen. Mm. Ich habe halt voll so ein Hygieneding, ich will auch dann dauernd mir die Hände waschen und so.
Wie ist das jetzt, wo ich dein Oropack im Ohr habe?
Weil mein Kopfhörer, der wird nachher tiefengereinigt. Nee, also sowas habe ich gar kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, mit Friends oder sowas aus einer Flasche zu trinken. Das magst du nicht, Josi, ne? Nee, du bist so ein bisschen. Nee, ich finde einfach generell, wenn ich nicht weiß, wer da vorher saß oder ich mit der Hose irgendwie dann da sitze.
Wer oder was?
Genau, ja. Das ist so ein bisschen das. Und ich habe aber auch so krass dieses Gefühl, ich hatte gestern Abend zum Beispiel, war ich unterwegs und habe dann gemerkt, okay, ich bin gleich beim Auto und dann ist was passiert, was mich sehr getriggert hat. Und ich dachte mir dann so, Helene, noch ganz kurz durchhalten. Gleich bist du im Auto, dann kannst du heulen. Gleich bist du im Auto, dann kannst du heulen. Zum Glück war ich dann offen mit der Person, habe dann gesagt so, ey, hier ist gerade was passiert. Und dann hat die Person mir den Space gegeben, auch bei der Person zu weinen und so. Das war voll schön. Ich finde auch, es ist so ein Learning zu sagen, okay, ich muss nicht immer alleine sein und ich muss nicht immer, weil es ist okay, vor anderen zu weinen. Es ist okay, in der Öffentlichkeit zu weinen. Nichtsdestotrotz, vor allem für mich, wo ich muss ja fast jede Woche oder alle 2 Wochen von Leipzig nach Berlin. Und es wäre mit dem Zug so eine kurze Strecke, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, so für mich ist es, als würde ich mit meinem Zuhause reisen und es hilft mir einfach dabei, ein bisschen weniger Herzrasen zu haben im Alltag und so meinen sicheren Raum einfach nicht zu verlieren. Ja.
Voll. Ja, auch Privileg, dass wir das so
voll
nutzen können. Ich bin halt auch mäßig auf dem Dorf, auf dem Moped geboren. Also ich bin halt motorisiert aufgewachsen.
Ich stelle mir gerade vor, wie deine Mutter so auf der Simme, auf der Simson.
Hol sie raus und dann setzt sie einen Helm auf.
So einen Helm, ich stelle mir gerade vor.
Eigentlich hätte sie es auf Sächsisch gesagt. Hol es raus und dann Helm auf den Kopf und dann geht's los.
Warte, kannst du mal deinen Kopf gerade halten? Du bist schon 2 Minuten alt.
Ja, sorry, weirde Sachsen-Komik, die hier auftaucht. Ich habe ganz viele Fanfragen an dich, also die wir zugeschickt bekommen haben. Mhm. Hier ist unsere neue Kategorie: Fanfragen. Na. Es fragt.
Das war Freestyle gerade, Leute, könnt ihr es glauben? Wir haben uns nicht vorher abgesprochen.
True. Eine Frage lautet: Wie kamst du auf den Künstlernamen?
Da gibt es eigentlich gar keine besondere Geschichte. Es hat nicht viel Meaning. Und zwar heiße ich Veri, also so werde ich genannt von allen. Und ich wollte, das ist schon ewig her, wollte ich einfach einen coolen Instagram-Namen. Da habe ich auch noch gar keine, also da wusste ich auch nicht, dass ich jemals Musik machen werde beruflich. Und dann habe ich geschaut, welche Worte, wo Veri enthalten ist, noch auf Instagram verfügbar sind. Und das war dann verifizierend, was sehr krass war, weil es ist sehr selten, dass so ein normales Wort noch als Username verfügbar ist. Mir wurde da auch schon Geld angeboten, das ist ganz funny. Voll, und dann habe ich angefangen, Musik zu machen und dachte mir, dann heiße ich halt jetzt so, weil ich den Instagram-Namen nicht weggeben wollte.
Erinnerst du dich, dass als wir unser Instagram gegründet haben vor 1 Million Jahren, dass es einen Account gab, der auch schon Homegirls hieß, von so 2 Girls?
Ja, das sind so, glaube ich, so christliche Ami-Girls, die einfach nie irgendwas gemacht haben.
Ja, und da waren wir so, gebt unseren Account frei, wir brauchen den jetzt, ihr benutzt den gar nicht. Und dann haben wir denen so ganz viele Nachrichten geschrieben.
Die haben nie geantwortet.
Ja,
und jetzt heißen wir, deswegen heißen wir deine Homegirls statt Homegirls. Obwohl Homegirls viel geiler ist als deine Homegirls. Und dann haben wir das deine irgendwann gecuttet, aber niemand hat es gecheckt. Deswegen werden wir immer noch deine Homegirls genannt. Aber wir sind nicht deine. Okay, nächste Frage. von Finn3e. Was ist das Verrückteste, dass du je von einem Fan gefragt wurdest oder worum du je von einem Fan gebeten wurdest?
Gute Frage. Also es gibt schon Menschen mit Tattoos, was ich ganz krass finde, die mit mir in Verbindung stehen. Und bei der Show in, wo war denn das? Das ist bei Tour auch ganz krass, die Shows auseinanderzuhalten. Ich habe keine Ahnung mehr, in welcher Stadt das war. Ich glaube Stuttgart. Waren so drei Jungs da, die sind extra irgendwie so, ich glaube, 3 Stunden angereist mit deren Golf 4 und die wollten dann, dass ich in deren Golf unterschreibe und dann habe ich ein Autogramm im Auto geschrieben. Sonst, es gab sicher noch irgendwas Verrücktes, aber das fällt mir jetzt nicht ein.
Das ist eigentlich sweet.
Ja, das fand ich echt sehr cute.
Livi Krupi fragt oder sagt, bitte sprecht übers Vapen und generell übers Rauchen und ganz viel Musik. Abgesehen davon, dass ich das eine sehr witzige, weirde Antwort finde und ja, man dich, glaube ich, anscheinend auch öfter vapen sehen hat, habe ich in dem Zuge, wenn wir darüber sprechen wollen, eine Gewissensfrage an euch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gestellt habe in der Sendung. Ich hatte letztens eine Situation.
Kann man Künstler und Kunstperson voneinander trennen?
Richtig. Wie ist es als Frau in der Musik? Ich war in Hamburg auf der Reeperbahn. Abends, ich habe aufgelegt und stehe vor so einem Späti mit einer Freundin, weil ich mit der gerade was essen war. Kommt so eine Gruppe junger Dudes, also wirklich sehr jung. Ich hatte sie so auf 15, 16, 17 geschätzt, aber wahrscheinlich eher so 15, 16. 5, 6 Typen kommen so auf übelst sweet an. Entschuldigen Sie.
Schon mal ciao. Schon mal gleich Ohrfeige, Alter.
Könnten Sie für uns in den Späti gehen und 3 Elfbar oder whatever, ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf jeden Fall so E-Kippen kaufen.
So nach dem Motto, du bist alt, aber cool.
Genau.
Du siehst alt aus, aber du siehst auch cool aus.
Und dann hat er mir schon so 20 Euro hingehalten und ich habe dann so ganz kurz in einer Millisekunde überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich würde gerne von euch wissen, was ihr in der Situation gemacht hättet. Also ich wusste nicht, wie alt sie sind. Sie waren aber super höflich und stehen vor dem Späti, weil sie es offensichtlich nicht selber kaufen können.
Geh doch klauen, Alter. Was ist mit dir?
Und fragen dich, was würdet ihr tun?
Spaß übrigens, ja. Was würde ich tun? Boah, ich würde Nein sagen. Ich wäre im Clinch zwischen, ich will, dass die mich cool finden.
Ja, absolut.
Und halt sagen so, ja, nee, Alter, ich finde ja Rauchen generell so scheiße. Ich glaube, es ist bestimmt für dich nochmal was anderes, weil du selber dieses Zeugs rauchst, oder?
Also, super selten, aber okay. Ja. Ich habe schon mal ausprobiert.
Du hast gesagt, dass es köstlich war, hast du gesagt.
Es war absolut köstlich. Ich bin ganz schnell von dem Trip wieder runter.
Ja, ich glaube, ich würde es nicht machen. Was bei dir?
Aber mit welcher Begründung?
Naja, halt einfach... Ich will halt, dass niemand raucht.
Ja.
Ja.
Die besorgen sich ja das dann eh.
Ja, aber dann ist es nicht auf meinen Nacken.
Ja, verstehe ich.
Ich bin nicht beteiligt an der Sünde.
Ich glaube, ich würde sie fragen, wie... Wobei, ich glaube, es kommt voll auf die Situation an, aber ich glaube, ich würde sie fragen, wie alt sie sind und ob sie rauchen. Weil ich denke mir, okay, wenn die jetzt 18 sind und eh rauchen oder 17 sind und
aber
eh
wenn
schon
sie
rauchen...
Dann hätten sie es selber kaufen können.
Genau.
Aber mit 17 nicht, oder?
Mit 17 nicht.
Ah ja, okay.
Aber ich
weiß nicht, ist das ab 18, ne?
Wahrscheinlich.
Ja, dann waren sie wahrscheinlich so 16, 17.
Voll. Also ich habe leider auch sehr früh angefangen zu rauchen. Deswegen glaube ich, wenn die jetzt nicht unter 17 sind, sondern 17, würde ich es machen, drunter nicht.
Was, wenn die lügen?
Ja.
Ja, noch Ausweis und so.
Ausweiskontrolle mit solchen Filmen, Alter, nee, Mann.
Nee, ist schwierig, keine Ahnung. Doch, wahrscheinlich, also wenn sie jetzt wirklich sweet sind und jetzt auch nicht ausschauen wie wirklich kleine Kinder, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil ich das früher auch immer sehr appreciated habe, wenn mir irgendjemand Chick gekauft hat.
Ich habe es gemacht übrigens.
Ja.
Wirklich?
Natürlich.
Ach so, scheiße.
Natürlich.
Ja, echt?
Ja.
Weil du wolltest, dass die dich cool finden?
Naja... das war jetzt nicht mein erster Gedanke, sondern ich dachte so, ey, ihr habt höflich gefragt. Es war mir natürlich auch unangenehm, da reinzugehen und auch dem Späti-Verkäufer war ja klar, dass ich jetzt für die Boys draußen das Zeug hole. Also ja. Die haben mich auch auf eine Art ausgenutzt. Aber ich dachte, die besorgen sich das jetzt eh. Dann kann ich das jetzt auch schnell,
ja.
Wenn sie so lieb fragen. Aber ich bin mir nach
wie
vor
auch unsicher
darüber. Ja, doch,
verstehe ich aber auch
irgendwie.
Das verstehe ich auch irgendwie, wenn man halt weiß, dass sie es irgendwie doch dann kriegen am Ende. So, dann kann man denen auch so ein bisschen Zeit sparen. Oder
und
die hätten halt aufgegeben.
Sie sich.
Ja, dann hätten sie vielleicht aufgehört und hätten jetzt voll das unbeschwerte Leben.
Ja, wahrscheinlich. Möglich. Wahrscheinlich oder hätten sie aufgehört zu rauchen.
Ja, einen ganz anderen Weg eingeschlagen.
Okay, ja. Allerletzte Frage. Was denkst du, wie dein Leben anders verlaufen wäre, wenn du viel früher die ADHS-Diagnose bekommen hättest?
Boah, das ist voll die schwere Frage. Ich habe mich das auch schon öfter gefragt und ich weiß es nicht. Also kann man natürlich nie wissen. Ich glaube, es hätte mir schon sehr geholfen, schon früher zu wissen, was abgeht. Ich habe ja sehr früh schon mit der Schule aufgehört.
Was heißt dann das auch früh?
Wie früh? Anfang 17 oder Ende 16. Also ich war zwar bei uns die fünfte, ich glaube bei euch ist es dann die neunte, da habe ich die Schule abgebrochen.
Ich glaube mit 16, 17 ist man in der zehnten.
Ja, voll, ich habe auch einmal wiederholt.
Ach so, okay, dann die neunte, ja.
Genau, und ich bin halt voll froh drüber jetzt im Nachhinein, auch wenn ich da dann voll viel Scheiß gemacht habe, der mich nicht interessiert hat. Aber ich bin eigentlich froh darüber. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt die Diagnose schon früher gehabt hätte und irgendwie Hilfe gehabt hätte mit Medikamenten oder sonst irgendwas und dann vielleicht die Schule fertig geschafft hätte, keine Ahnung, wo ich jetzt wäre. Weil ich halt nie wusste, was ich machen will, bis mir dieser musikalische Zukunftsplan in den Schoß gelegt wurde, hatte ich absolut keine Ahnung. Das heißt, vielleicht hätte ich früher gewusst, dass ich ADHS habe, vielleicht würde ich jetzt immer noch da sitzen, irgendwas studieren und was mich gar nicht interessiert und hätte keine Ahnung, was ich machen soll.
Hast du dann weirde Jobs gemacht in der Zeit?
Ja, schon. Also ich war in der Reisebranche, ich habe einmal in einem Solarium gearbeitet. Dann war ich in drei verschiedenen Gastros und im Retail. Also so voll ja, viel.
Crazy.
Ja, voll viel Unterschiedliches. Einmal habe ich auch in so einer Heilpraxis gearbeitet. Das war auch ganz spannend. Das war
Was hast du da gemacht?
Das war wie so ein Kindergarten für Kinder mit Behinderung. Das war ganz krass und spannend. Also es war nur ein Praktikum. Voll. Also ich habe wirklich viel unterschiedlich. Ich habe auch ganz lange war ich Eventfotografin und habe Veranstaltungen gemacht. Dann habe ich ab und zu bei Partys aufgelegt. Also so alles drum und dran.
Ja.
Voll. Wo ich glaube, dass es mir schon sehr geholfen hätte, zu wissen, dass ich ADHS habe, wäre so mit anderen psychischen Struggles gewesen, weil ich halt schon mit generalisierter Angststörung auch lange gekämpft habe oder immer noch teilweise kämpfe, eh schon viel besser, aber auch dann so Phasen mit Essstörungen hatte und so. Und ich glaube, zu wissen, dass da ADHS dabei ist, hätte mir sehr geholfen, da einen besseren Ausweg zu finden oder einen besseren Umgang. So, also ich war schon bei der Diagnose auch so, ich habe mich wirklich extrem gefreut. Also ich war wirklich so unendlich glücklich zu wissen, dass ich ADHS habe. Aber gleichzeitig war ich so sauer auf alle meine ÄrztInnen, die ich davor hatte, die das nicht gecheckt haben. So mein Hausarzt, den ich habe, seitdem ich 5 bin.
Man wird so bitter, ne? Man hat so eine Bitter. Ich war auch so bitter dann. Ich dachte mir so, Mann, Dicker, ich bin, keine Ahnung, Ende 20. Ja. Und jetzt weiß ich das und das, wie krass wäre das zum Beispiel auch zu Hause anders gewesen. So. Vielleicht hätten meine Eltern dann mehr Verständnis dafür gehabt, warum die sich nicht hinsetzen und lernen kann, sondern die ganze Zeit irgendwie in den Gedanken bei ihren jetzt gleich sterbenden Hunden bei Nintendox ist.
Ja, voll. Ich find auch
immer hungry.
So funny irgendwie, wenn ich so Videos von früher sehe, wo ich so mit meinen Girls irgendwie so im Wohnzimmer chill und ich bin so todesnervig. Ich spiele so Ukulele und alle sagen mir schon, dass ich aufhören soll, weil ich so nerve und ich kann einfach nicht aufhören. Und dann sagt sogar so eine Freundin im Hintergrund so, die ADHSlerin. Und ich habe das erst so vor kurzem gesehen.
Das war deine Diagnose, Alter.
Ja, voll. Also hätte man sich schon auch denken können.
Ich möchte gerne, bevor wir aufhören, noch einen letzten Song auf die Playlist packen. Da habe ich als nächstes Marnele. Und sie ist eine Nachwuchsrapperin oder Newcomerin. Newcomerin? Sie ist eine Newcomerin. Und sie hat einen Song rausgebracht, der heißt Macker. In dem macht sie Macker zu Asche. Mhm. Und ich finde, es ein sehr starker, krasser, guter Song. Und den möchte ich noch draufpacken. Schön. Habt ihr noch was Abschließendes für die Playlist?
Ich möcht auch gerne noch einen eigenen Song reingeben. Und zwar...
Unbedingt.
Weil ja jetzt der Winter da ist und es sehr kalt draußen ist. Und das eigentlich einer meiner eigenen Lieblingslieder ist. Und ich nicht verstehe, warum der fast am wenigsten Streams hat. Und zwar White Truck.
Ist sehr oft...
Der ist auch auf meinem Album ADHS, genau.
Okay.
Der beginnt mit, du liebst den Winter, weil er kalt ist. Und ich mach, dass es für immer schneit.
Geil. Ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal reinhören auf unsere Playlist. Stimmt. Helene, du noch was?
Ja, ich weiß, wie er geht. Ich weiß noch nicht, wie er heißt. Gib mir eine Sekunde.
Kannst du mir in der Zeit so einen weißen Dominostein in den Hals werfen?
In den. Werf. Ja. Bitte, doch. Das will ich unbedingt sehen. Das ist mir wichtiger, als jetzt diesen Song zu... Hat das geklappt?
Nee.
Boah, aber von der Seite sah so aus. Ich schwöre, von der Seite sah aus, ob er reingegangen wäre, Alter.
Ich bin echt die schlechteste Werferin eigentlich.
Das war richtig gut. Das war wirklich gut. Witzig. So, ich packe drauf von Red Child, Drauf und Dran. Das ist ein Artist, den ich neu entdeckt und kennengelernt habe. Und ich dieses Album, sein Debütalbum, ziemlich interessant fand. Und gespannt darauf bin, was da noch passiert. Und diesen Song fand ich richtig nice. Auf dem Album geht es viel um Dinge, die vielleicht aufs erste Hören irgendwie einfach klingen und dann was ganz anderes bedeuten. Und das hat mich irgendwie an einigen Stellen gekriegt. Genau, deswegen den Song auf die Playlist. Viri, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Danke, dass du Teil der Homegirls-Familie heute
Dankeschön.
Geworden bist.
Ich freue mich voll. Danke.
Wir sind sehr gespannt auf alles, was von dir noch kommt. Und ja, liebe Friends, wenn ihr Bock habt, die Songs zu hören, die wir auf die Playlist gepackt haben, dann könnt ihr auf unsere Homegirls-Playlist gehen. Und folgt natürlich gerne verifiziert auf Instagram, supportet sie und kommentiert gerne auch bei uns hier auf Spotify, wie ihr die Podcast-Folge fandet.
Und man kann das auch in der Folge direkt jetzt kommentieren, ne?
Ja. Ja,
aber wir müssen da noch eine Frage eingeben.
Ja.
Also man kann selber eine Frage eingeben in unserem Spotify-Profil, sowas wie, wie fandet ihr die Folge? Und dann könnt ihr darauf kommentieren. Aber mir wäre es viel lieber, wenn ihr uns mal Fragen schickt, die wir da reinschreiben
ja,
sollen.
Ja, Mann, wir sind nämlich ahnungslos.
Weil wie fandet ihr die Folge? Ist ein bisschen lame, oder?
Das ist eine langweilige.
Das Lieblingswort, sagen, ohne dass du das Mikro...
Weil diese Frage, wie fandest du die Folge, ist ein bisschen lame. Wir brauchen was... Was Besseres.
Spicy. It has to be spicy. Okay, liebe Leute.
Also schreibt da rein, was wir da reinschreiben sollen.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Und
danke
wir hören uns in zwei
Bis
Wochen
bald.
Wieder. Tschüss.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss. Tschüssi.
So, ich stoppe die Aufnahme.